Unser Predigttext ist der Losungsvers für den heutigen Karfreitag. Psalm 27, Vers 8. Ihr sollt mein Angesicht suchen. David zitiert hier Gott. Von Gott selbst stammen diese Worte. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Es ist ein Zitat aus 5. Mose 4. Wir finden hier eine flammende Rede von Mose. Er ermahnt das Volk eindringlich, auf keinen Fall jemals zu vergessen, was Gott ihnen Gutes getan hat, sondern seine Gebote zu befolgen und sein Angesicht zu suchen. Ich fasse so ein bisschen zusammen, was Mose in diesem Abvers 1. Und nun höre Israel, euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebet. Eure Augen haben gesehen, was der Herr euch getan hat. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Es folgt dann die Mahnung, den Kindern und Kindeskindern von den Gotteserfahrungen zu erzählen, wie sie am Berg Horeb standen und Gott seinen Bund gemacht hat mit dem Volk und wie er Moses die Tafeln mit den 10 Geboten gab. Und dann weiter ab Vers 12. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht. Und dann Vers 29, wenn du aber dort, nämlich zerstreut unter den Heiden, den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Sich kein Bildnis machen, aber dennoch Gottes Angesicht suchen. Wie passt das zusammen? Widerspricht sich das nicht? Nein, denn es geht nicht um das Aussehen Gottes. Es geht nicht darum, sich ein Bild zu machen, ein Bild vor Augen zu haben. Es soll keine Gestalt sein, zu der wir uns wenden und zu der wir beten, keine Figur. Gottes Angesicht suchen kann demnach nichts Äußerliches sein, sondern etwas Innerliches. Wir suchen nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen, mit unserer Seele. Und das ist dann so etwas, wie sich nach Gott sehnen, sich zutiefst wünschen, ihn zu erkennen, in seiner Nähe zu sein, ihm gehorsam zu sein. Man könnte auch sagen, es geht nicht um natürliches Ansehen, sondern um geistliches Sehen. Denn wir sollen eben nicht nach einer Gestalt suchen, nach einem Gesicht, auch nicht nach einem göttlichen Blick, nach einer Berührung, einer Stimme oder einer anderen sinnlichen Wahrnehmung. Das alles wäre nämlich mit unseren natürlichen Augen, mit unseren natürlichen Ohren zu erfassen. Das ist wohl ein typisch menschliches Bedürfnis nach greifbarer Gotteserfahrung. Ein Gott zum Anfassen, zum Anschauen. Irgendwie kommt uns das entgegen. Und so war es auch bei Thomas, als der nach der Auferstehung ausdrückt, er wollte Jesu Wunden fühlen, tasten und versprach sich davon eine Glaubensvertiefung. Gott hat Menschen immer wieder solche Erlebnisse geschenkt. Aber oft muss Gott auch feststellen, ihr habt mit eigenen Augen gesehen und doch nicht geglaubt. Ihr habt mit euren Ohren gehört, aber nichts verstanden. Ihr habt mit den Händen angefasst und nichts begriffen. Geistliches Sehen, geistliches Erkennen ist das, was über menschliches Wissen und Verstehen hinausgeht, was uns eine neue Dimension eröffnet. Und das ist die göttliche Dimension, die unseren eigenen Horizont weit übersteigt. Gott zu suchen ist nichts Schwieriges, nichts Kompliziertes. Wir müssen uns nicht in Meditation versenken, um Gott erkennen zu können oder eine Chance zu haben, ihn dann irgendwann zu finden. Gottes Suche setzt auch kein biblisches Wissen voraus. Es ist eine einfache Herzenshaltung, ein schlichtes sich an Gott wenden. Gott hat keine Hürden aufgebaut, die wir überwinden müssen, oder Erkenntnisstufen, die wir erst erreichen müssen. Es gibt keine Eingangsvoraussetzungen oder einen Punktestand, den wir uns erarbeiten müssen, bevor wir den Level erreichen, auf dem wir Gott erkennen können. Ernsthaftigkeit ist gemeint, nicht mehr. Der Herzenswunsch, ihm zu begegnen, ihn erkennen zu wollen. Denn es ist so, als wäre er schon lange da und würde längst auf mich warten, bereit, mich in Empfang zu nehmen, meine Fragen zu beantworten, mich zu trösten, mich zu ermahnen, mich zu senden, was auch immer dran sein mag. Wenn du ihn suchst, so wirst du ihn finden. Eine klare Aussage, ohne Bedingungen und ohne Einschränkungen. Der Aufforderung, Gott zu suchen, werden wir nur nachkommen, wenn wir mit ihm im Reinen sind. Ein Mensch, der Gott den Gehorsam verweigert, der sich nicht dafür interessiert, seine Gebote zu kennen und zu befolgen, ein Mensch, der in Sünde lebt, mag Gott nicht unter die Augen treten. Ganz im Gegenteil, er ist eher darauf bedacht, sich vor Gott zu verstecken, so wie Adam. Er versteckte sich vor Gott, nachdem er gesündigt hatte. Sich verstecken ist das Gegenteil von suchen. Da gibt es also einen Zusammenhang. Solange ich keine bereinigte Beziehung zu Gott habe, werde ich mich sicher nicht auf die Suche machen oder zumindest nicht ernsthaft suchen. Ich schwimme vielleicht so mit im Strom der Gläubigen, aber auf eine Gottesbegegnung bin ich wahrscheinlich nicht wirklich scharf. Eine gewisse Entfernung ist mir eventuell sicherer. Deshalb ist eine Frage, die mir dieser Bibelvers stellt, ob ich überhaupt suchen will, ob ich Gott überhaupt näher kommen will. Dieser Rat, ihr sollt mein Angesicht suchen, hat primär keine missionarische Ausrichtung. Der geht nicht an die Ungläubigen, an die, die Gott nicht kennen. Das ist kein Aufruf zur Bekehrung, sondern dieser Rat richtet sich an Gläubige. Gott sagt das zu seinen Leuten. Offensichtlich ist es nötig, dass wir, die wir Gott gefunden haben, die wir in einer Glaubensbeziehung zu ihm stehen, ihn suchen sollen, als hätten wir ihn aus den Augen verloren. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir in unserem Leben als Christen Zeiten haben, in denen wir Gott näher sind und Zeiten, in denen wir weiter weg sind. Es gibt eine Dynamik in unserer Gottesbeziehung und die ist nicht automatisch in Richtung auf zunehmende Gottesnähe gepolt, sondern wird durch unsere menschliche Art, durch unser unvollkommenes Wesen geprägt. Es gibt keinen positiven Automatismus, sondern eher einen negativen, genährt von Gleichgültigkeit und Selbstgefälligkeit. Es ist eine Verführung zu glauben, jetzt bist du Christ, jetzt mach mal locker. Denn wenn wir nicht darauf achten, entfernen wir uns von Gott. Deshalb zieht sich diese Mahnung auch durch die ganze Bibel. Bleibt im Glauben. Seid wachsam. Achtet darauf, nicht einzuschlafen. Sucht Gottes Angesicht. Gottes Angesicht suchen heißt also seine Nähe suchen. Es heißt, seine Gebote zu befolgen und sich zutiefst zu wünschen, seinen Willen zu erkennen und ihn zu erfüllen. Es heißt, sich von ihm leiten zu lassen, ihn nicht aus den Augen zu verlieren, im Blickkontakt bleiben. Damit das funktioniert, was Gott verspricht, ich will dich mit meinen Augen leiten. Dazu müssen wir aber hinschauen. Dazu müssen wir ihm nahe sein, sonst erkennen wir nichts. Wir sollen Gott so nah sein, als könnten wir ihm in die Augen schauen. So nah, dass wir in seinen Augen erkennen können, was er meint. Aus der Distanz verstehen wir nicht viel von ihm. Wir vertun uns. Wir interpretieren und diskutieren, wir häufen Wissen über ihn an. Wir hören von ihm und bilden uns eine Meinung. Was uns fehlt, ist die Nähe. Der Abstand zu ihm ist zu groß, sodass wir nichts mitbekommen, was sein Wesen ausmacht, was seine Werte sind, worüber er sich freut oder was ihn erzürnt oder wovon er sich mit Abscheu abwendet. Aus der Ferne ist vieles unverständlich, nicht klar erkennbar. Nah sein ist nötig. Suchen ist ein aktiver Prozess. Es gibt ein klar formuliertes Ziel, ich möchte etwas Bestimmtes finden. Und dazu muss ich etwas tun. Suchen und passiv sein, das passt einfach nicht zusammen. Suchen ist gekennzeichnet von Durchhaltevermögen und davon, dass man hier und dort schaut. Man wird an unterschiedlichen Orten suchen, nicht nur in eine Ecke starren, sondern flexibel sein. Wenn ich hier nichts finde, dann schaue ich eben nochmal woanders. Ich denke, man kann sagen, der Hauptteil von Suchen ist, dass man noch nichts gefunden hat, dass man erfolglos ist. Eben noch auf der Suche. Aber weil das, was man finden will, so bedeutsam ist, macht man weiter, man gibt nicht auf. Mit freudiger Erwartung, weil man sich schon vorstellt, wie toll das sein wird, wenn man endlich das Gesuchte gefunden hat. Erfreut und erleichtert wird man schließlich sein. So ist es auch, wenn wir Gott gefunden haben. Dann werden wir sehr beschenkt sein, sehr bereichert. Wie macht man das eigentlich, Gott suchen? Das geht nicht mit einer Suchmaschine im Internet. Googeln hilft da nicht wirklich weiter. Sondern die erfolgreichen Medien sind da eher die Bibel und das Gebet. Da ist Gott zu finden. Hilfreich ist, wenn ich konkrete Fragen bzw. ein konkretes Anliegen an Gott habe. Wir haben am letzten Sonntag in der Predigt von David gehört. Er hatte eine gute Angewohnheit in seinem Leben entwickelt. Das heißt in der Bibel öfter, er ging hin und befragte Gott. Und so sollten wir es auch machen. Gott eine konkrete Frage stellen. Und mit dieser Frage in den Gottesdienst gehen oder ins Gebet und danach suchen, ob ich beim Bibellesen etwas erkenne, ob ich ein göttliches Prinzip entdecke, das meine Antwort sein könnte. Hilfreich ist auch still sein und hören. Was kommt mir in den Sinn? Welche Gedanken habe ich beim Beten? Also nicht gleich nach der Bitte Amen sagen und weg bin ich. Fernseher an oder Musik hören oder arbeiten, sondern noch ein bisschen da bleiben in der Stille und hinhören. Wir sollten achtsam sein, wenn wir in der Bibel lesen oder im Gottesdienst sind, um Gottes Reden nicht zu überhören. Es ist nötig, aufmerksam zu sein, um Gottes Reaktion zu erkennen. Herr, warst du das? War das von dir? So könnte man sagen. Wenn wir eigentlich gar nicht so richtig damit rechnen, dass Gott mir etwas zu sagen hat, werden wir es wohl eher überhören. Und das wäre schade. Stell dir vor, Gott spricht und du hörst es nicht. Hilfreich für das Suchen ist, nicht vergessen, was Gott getan hat. Über Gott nachdenken, uns erinnern. Auch dadurch suchen wir Gott. Das ist genau das, was uns auch über das Abendmahl gesagt wird. Wir sollen es wiederholen, uns immer wieder daran erinnern, was es bedeutet, damit wir es nicht vergessen. Anscheinend hält Gott es für möglich, dass wir vergessen. Denn diese Mahnung, die finden wir ja sehr häufig in der Bibel. Aus diesem Grunde gibt es auch Gottesdienste. Wir sagen da immer dasselbe. Jahr für Jahr hören wir die gleichen Bibelverse, die gleichen Zusagen Gottes, Predigen über die immer gleichen und ewig gültigen Bibelworte. Karfreitag ist auch so etwas, was sich jedes Jahr wiederholt, absichtlich. Wir brauchen das, damit wir es nicht vergessen und damit wir es besser verstehen, damit wir begreifen, was Gott meint. Wenn wir Gottes Angesicht suchen, verändert uns das. Es hat entscheidende Auswirkungen auf unser Verständnis von Ereignissen. Unsere Sichtweise wird anders sein. Die Aussage eines Menschen, der mit seiner natürlichen Begabung und Wahrnehmung auf Karfreitag schaut, unterscheidet sich deutlich von der Aussage eines Menschen, der Gottes Angesicht sucht und aus dieser Gottesbegegnung heraus geistlich sehen kann. Karfreitag aus der Sicht des natürlich Sehenden könnte sich so anhören. Unter der jüdischen Bevölkerungsgruppe tat sich innerhalb weniger Jahre ein junger Mann hervor, der aus einer einfachen Handwerkerfamilie stammend und ohne besondere Schulbildung eine Gruppe meist einfacher Menschen um sich scharte und mit ihnen durch das Land zog. Die Bewegung war gekennzeichnet von einem alternativen Lebensstil. Da dieser Mann eine charismatische Ausstrahlung und eine natürliche Redebegabung hatte, konnte er die Massen begeistern. Geschickt verstand er es, die uralten Hoffnungen des Volkes auf das Kommen eines religiösen Führers wiederzubeleben. In einer Zeit der politischen Unterdrückung fiel seine Botschaft, dass große Veränderungen bevorstünden, auf fruchtbaren Boden. Nur zu gerne waren die Menschen bereit zu glauben, dass Gott selber eingreifen würde, um Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen. Die Mischung aus religiösen und politischen Themen in seinen Vorträgen traf genau den Nerv der Zeit. Zusätzlich punktete er durch sein außergewöhnliches soziales Engagement. Er setzte sich über gesellschaftliche und religiöse Schranken hinweg und integrierte sozial Schwache, Kranke und Kriminelle in seine Gemeinschaft. Selbst Frauen ließ er zu seinem inneren Zirkel von vertrauten Anhängern zu. Schon zu Lebzeiten setzte eine Legendenbildung ein, sodass ihm Wunderheilungen zugesprochen wurden. Bevor daraus eine Bewegung mit größerem Einfluss entstehen konnte, sorgten seine Gegner dafür, dass ihm der Prozess gemacht wurde. Von gekauften Zeugen und Verleumdung war die Rede. Schnell kippte in der Bevölkerung die Begeisterung, als die Masse feststellen musste, dass er nicht genug politisches Geschick und zu wenig Freunde in den entscheidenden Machtpositionen hatte, um sich einer Verurteilung zu entziehen. Eingeschüchtert durch den Machtapparat der Römer, versagte seine Rhetorik. Seine Argumentation während der Verhandlungen war schwach. Aus seinem engeren Umfeld war zu erfahren, dass er seinen Kampfgeist verloren hatte und verzweifelt war. Er soll sogar geweint haben. Den Schmähungen hatte er nichts entgegenzusetzen. Gefangennahme und Folter setzten ihm enorm zu und brachen seine Persönlichkeit. Selbst seine engsten Vertrauten wandten sich enttäuscht von ihm ab. Es ist kein einziger Versuch seinerseits dokumentiert, sich der Urteilsvollstreckung zu entziehen. Er hatte aufgegeben. Schließlich starb er einen gewöhnlichen Verbrechertod durch Kreuzigung vor den Toren Jerusalems. Damit war die Mission des Jesus von Nazareth gescheitert. Völlig anders ist es, wenn wir Gottes Angesicht suchen, sodass er uns befähigt, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Der Unterschied könnte kaum größer sein. Es wird sehr deutlich, wie arm wir dran sind, wenn wir nur auf unsere Wahrnehmung und unseren Verstand setzen können. Dann kommt sowas heraus, wie das, was ich gerade vorgelesen habe. So eine Meinung über Karfreitag. Karfreitag aus der Sicht des geistlich Sehenden könnte so beschrieben werden. Gott, der Herr, der die Menschen vor Urzeiten geschaffen hatte, um in ihnen ein Gegenüber zu haben, verzehrte sich in seiner tiefen Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit den Menschen. Zu seinem Bilde hatte er sie geschaffen. Aufrecht und selbstständig sollten sie sein, fähig, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Gott freute sich über jeden Menschen, geschaffen, um auf der Erde zu leben, die Schöpfung zu nutzen und zu bewahren, sich gegenseitig zu achten und in Liebe miteinander umzugehen. Doch Gott war auch enttäuscht von den Menschen, und die göttliche Traurigkeit stellte seine Liebe auf eine große Probe. Denn was er sah, war, dass die Menschen sich überheblich und selbstverliebt zeigten. Sie konnten ihre enormen Fähigkeiten, die Gott ihnen zum Geschenk gemacht hatte, nicht beherrschen. Aus Bedürfnissen wurde Gier und aus Freude Unersättlichkeit. Ihre Leidenschaft galt der eigenen Befriedigung. Andere Menschen, selbst die, zu denen sie Liebe empfanden, ihre Söhne und Töchter, Väter, Mütter und die besten Freunde, wurden beneidet, verachtet, übervorteilt und fallen gelassen. Ihre Liebesfähigkeit war erschreckend gering. Auch Gott selbst wiesen sie mit Empörung und Überheblichkeit von sich. Sie hatten immer weniger das Gefühl, Gott zu brauchen. Sie wollten ihn nicht mehr. Die Abhängigkeit von ihm erschien ihnen als Einengung. Für Gott war das schmerzlich, aber er hatte die Entscheidung getroffen, sich nicht von den Menschen abzuwenden. Er wollte sie für sich gewinnen. Er wollte sie zu sich ziehen. Er wollte sie locken mit seiner Liebe. Denn er wusste genau, dass es für die Menschen nichts Schöneres geben würde, als einmal in vollkommener Gemeinschaft mit ihm zu leben. Immer wieder im Laufe der Geschichte zeigte er sich ihnen. Er schickte Propheten und autorisierte sie durch Wunder und Zeichenhandlungen. Damit erreichte er, dass die Menschen ihn nicht ganz vergaßen. Mehrmals riss er sie in letzter Minute aus der drohenden Vernichtung. Eines Tages war nach Gottes Ermessen der richtige Zeitpunkt gekommen für seine große Rettungsaktion. Er selbst würde in Gestalt seines Sohnes auf die Erde kommen. Von Anfang an bestand dieser Heilsgedanke, die Menschen mit sich zu versöhnen. Die Geschichte Gottes mit den Menschen sollte sich in diesem heiligen Moment wenden. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und so wurde Jesus geboren und begann, seinen göttlichen Auftrag zu erfüllen. Seine Botschaft war eindeutig und klar. Sein Leben war eine Einladung hin zu Gott. Gott, der Herr selbst, wurde ein Gott zum Anfassen. In Jesus zeigte er sein Angesicht. Der Höhepunkt seines Auftrages sollte sein Sterben sein. Er sollte das Opfer sein für die Sünde der Menschen, für ihre Haltlosigkeit, für ihren Abfall von Gott. Ein Opfer für alle. Das war schwer zu verstehen für die Menschen. Hatten sie doch ein überwältigendes Eingreifen Gottes erwartet. Einen Triumph, dem sich keiner hätte entziehen können. Doch Gott wollte keine Masseneuphorie, keine Manipulation durch Begeisterung. Er wollte den stillen Weg der Bekehrung im Herzen. Und als die Menschen das Sterben Jesu am Kreuz verfolgten und in ihrer Oberflächlichkeit das Scheitern des Messias zu erkennen glaubten, gerade in diesem Moment war der göttliche Sieg errungen. Die Liebe, die den Tod zerstört, hatte gewonnen. Wer an Karfreitag das Angesicht Gottes sucht, sieht sein tiefes Erbarmen zur schwachen Menschheit. Er sieht die Einladung Gottes zur Gemeinschaft mit ihm. Er sieht die Sehnsucht Gottes nach Versöhnung mit den Menschen. Um Sehende zu werden, müssen wir Suchende bleiben. Machen wir es wie David, der mit einer klaren Ausrichtung seines Herzens zu Gott kam. Herr, ich suche dich. Du weißt, dass ich es tue. Amen.